Aber wie das Leben so spielt, es dann eben auch ein paar Umwege gegeben, die aber alle sehr wertvoll waren. Und
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Spätnachmittag, kann man schon fast sagen, Conny. Wir sind in der Wachau. Wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Wir sind in Rossatz bei einem Betrieb, der bewusst einen anderen Weg geht, dem Landgut Schöne Erde. Ein biodynamischer Familienbetrieb zwischen Wachau und Kamptal, der nicht auf Masse setzt, sondern auf Haltung. Hier geht es um Verantwortung für Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Ein Ort, an dem Wein nicht nur gemacht, sondern gedacht wird. Teilweise klassisch, teilweise experimentell, aber immer mit dem Ziel, Herkunft ehrlich und unverfälscht ins Glas zu bringen. Eine Folge über Mut, neue Wege und die Frage, wie sieht Weinbau aus, wenn man ihn wirklich konsequent weiterdenkt? Vor dem Mikro haben wir Markus Wölwitsch, es freut uns sehr, wir sind sehr gespannt.
Vielen Dank für die Einladung.
Es hat sich eingebürgert, dass wir mit einer Kostprobe starten. Es ist nicht immer so, aber es ist jetzt wieder gelungen.
Deshalb, ihr habt einen großartigen Job.
Deshalb dürfen wir jetzt gleich starten. Und lieber Markus, was hast du uns eingeschenkt?
Ich sage mal Prost. Sehr zum Wohl. Prost. Prost. Ich habe euch eingeschenkt einen Kamptal DAC, unseren Einstiegswein aus dem Kamptal. Wir sind in zwei Weinregionen präsent. Warum, können wir vielleicht nachher noch kurz erörtern. Im Kamptal und in der Wachau. Und was ich sehr schön finde, in unserer Weinlinie, die wir als Sortenadel bezeichnen, wenn man zwei Weine, die eigentlich in der Machart und auch von der Rebsorte gleich sind, in dem Fall eben Grüner Veltliner, eben biodynamisch angebaut und biodynamisch verarbeitet, aus zwei unterschiedlichen Regionen heranzieht und einfach schaut, wie unterschiedlich ist das Terroir, was macht der Boden für einen Unterschied. Wir haben hier beim Kamptal zwei Drittel Löss, also Sandsedimentböden, klassischer Grüner Veltliner Boden, Kamptal, aber auch im Wagram, und circa, würde ich sagen, ein Drittel, ein bisschen weniger als ein Drittel Auboden, jetzt von einem Weingarten neben der Kamp. Und finde ich von der Stilistik her ein wunderschöner Einstiegswein, schön leicht zu trinken, schöne Säure, aber ein bisschen breiter, ein bisschen voluminöser. Und da werden wir dann noch sehen, im Unterschied zum Wachau DAC, vielleicht ein bisschen breiter, ein bisschen runder, ein bisschen fülliger. Einfach eine andere Stilistik als jetzt zum Beispiel der Wachau DAC.
Ja, wir werden dann vergleichen, wie sich die zwei Gebiete in der Flasche dann zueinander verhalten. Erzähl uns ein bisschen was über den Hergang. Was gibt es über euren Betrieb zu erzählen?
Ja, wir sind jetzt im Verhältnis noch ein relativ junger Betrieb. Uns gibt es seit 10 Jahren. Allerdings hat mich das Thema eigentlich seit meinen jungen Jahren sehr beschäftigt. Ich habe mit 12 Jahren begonnen, Obstbäume zu schneiden. Wir sind ein Obst- und Weinbaubetrieb, weil ich herausgefunden habe, dass wenn man das bei den Nachbarn macht, dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen kann und weil es mir einen sehr großen Spaß gemacht hat. Und wollte eigentlich immer auf eine Gartenbauschule gehen. Aber wie das Leben so spielt, hat es dann eben auch ein paar Umwege gegeben, die aber alle sehr wertvoll waren und für die ich auch alle sehr dankbar bin. Aber vor 10 Jahren ist dann der Wunsch so stark geworden, selber eine Landwirtschaft zu begründen und auch Weinbau zu begründen. Und das Interesse auch so groß gewesen, dass wir mit einem Weingarten gestartet haben in Oberansdorf und dann so die Hälfte Wein neu ausgepflanzt haben und die andere Hälfte Apfelbäume mit vielen unterschiedlichen Sorten, weil für uns schon damals wichtig war, dass wir biologisch arbeiten, aber dass wir auch versuchen, ein bisschen zu experimentieren und zu schauen, wie man auch die biologische Landwirtschaft vielleicht auch im Kleinen noch ein bisschen weiterentwickeln kann. Und wie das so ist bei Kindheitsträumen, die sich dann realisieren, es eskaliert sehr schnell. Und wir haben dann recht rasch Flächen dazu bekommen im Kamptal, haben dann dort auch in Langenlois das Glück gehabt, einen Weinkeller kaufen zu können. Auf der anderen Seite dann wieder in Mitteransdorf die Möglichkeit bekommen, einen wunderschönen Marillengarten pachten zu können. Und so sind wir relativ rasch zu 9 Hektar gewachsen. Und letztes Jahr haben wir dann in der Wachau, da wo wir hier gerade sitzen, das Genussgut und den Weinkeller, der hoffentlich bald ein Shop werden wird und eben auch noch zusätzliche Weingärten dazu genommen und sind jetzt wirklich auch in beiden Regionen sehr stark präsent. Zwei Regionen, die ich unfassbar spannend finde, die auch einen großen Unterschied haben in der Art, wie der Wein ist, wie die Menschen sind, wie die Stimmung, wie die Atmosphäre ist, und das gegenüberzustellen ist etwas, das uns sehr taugt.
Wer ist wir und wer ist uns?
Das uns bezeichnet immer eigentlich zwei Familien. Die Familie Rausch, die Familie meiner Lebensgefährtin, und meine Familie, die Familie Wölbitsch. Wir arbeiten gemeinsam auf dem Betrieb, also wir sind wirklich ein Familienbetrieb, wo alle mitarbeiten dürfen, können, sollen, müssen, je nachdem. Aber sie geben mir zumindest alle das Gefühl, dass sie die meiste Zeit noch einen sehr großen Spaß daran haben. Und wir haben uns bewusst Landgut Schöne Erde getauft, weil wir eben Obst und Weinbau gerne betreiben und weil wir hier auch speziell jetzt mit diesem Ort wirklich so etwas wie ein Gesamterlebnis schaffen wollten, dass wenn Menschen zu uns kommen, dass sie unsere Produkte genießen können, kaufen können, aber auch selber in die Weingärten gehen können, mit uns Baumschnitt lernen können, mit uns gemeinsam Wein lesen können. Das heißt, dass sie wirklich mitbekommen, wie das Produkt entsteht, dass sie dann hoffentlich am Ende des Tages auch genießen können.
Super, das klingt gut. Klingt schön.
Ich bin da gar nicht vorher ins Wort gefallen, weil normalerweise ist es so, dass sie die Etikette von dem Wein erklärt. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir starten, da wollen wir mal was über den Winzer und über den Betrieb wissen. Aber liebe Corne, sei so nett, erklär noch von. Du hast nicht verstanden, was der Plan dahinter ist, das ist die Überleitung zum zweiten Wein zum Kosten.
Ach so, jetzt schon. Also damit auch kühl bleiben und damit es die Erinnerung hast. Okay. Richtig. Da auf dem Etikett steht in Großbuchstaben Landgut Schöne Erde, wobei bei Erde das erste E umgedreht ist. Einfach so als Gag oder gibt es einen
Hintergrund? Nein, ich glaube, es ist das Bekenntnis dazu, Dinge ein bisschen anders vielleicht zu machen, auch anders sehen zu dürfen. Und also wir haben eine sehr große Toleranz gegenüber, wie Menschen die Welt sehen, weil wir draufgekommen sind, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern man kann die Welt, ein Produkt, was auch immer, von ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten, genießen, schmecken. Daher darf auch ein Etikett ein bisschen was, wie soll man sagen, Anregendes haben.
Ja. So. Dann würde ich sagen, es sind Kreise. Ineinander, ist es euer Logo oder ist es das auch wieder was, wo man sich aussuchen kann, was es ist?
Wahrscheinlich, ja, oder? Also wir sind ein biodynamischer Betrieb, das heißt, wir glauben ja sehr stark an die Zusammenhänge zwischen Kosmos und dem, was sich hier bei uns auf der Erde abspielt. Wir glauben eben sehr stark an die Kraft, die in der Erde liegt. Das ist sozusagen auch der Kreis des Lebens, der abgebildet ist. Mhm. Aber es ist bewusst ein Symbol, das sehr viele Interpretationen zulässt. Und das heißt, auch deine Interpretation, wenn du das anschaust, wird eine richtige sein.
Okay. Dann haben wir unten drunter steht Grüne Veltliner in kleineren Großbuchstaben und dann Kamptal Großbuchstaben daneben DRC. Wenn man die Flasche ein bisschen weiter dreht, 2025 Grüne Veltliner, Qualitätswein aus Österreich, Abfüller Inhaber Markus Wölbitsch mit der Adresse aus Langenlois, Landgut Schöne Erde, Käferbergstraße 1, 12% Alkohol und dann die Kalorien, die keiner braucht. Und eine Flasche ist ein Schraubverschluss.
Vielen Dank. Ich hoffe, du hast nichts ausgelassen, wenn der Kellereiinspektor mithört. Aber ja.
Und unten am Etikett ist noch eine, kann man auch wieder interpretieren, was es ist. Entweder eine Ader oder ein seitlicher Rebstock oder auf jeden Fall in der Ockerfarbe, wie auch diese Kreise sind. Und auf der anderen Flasche, die wir dann probieren, die schaut quasi gleich aus, die steht jetzt so gleich daneben, ist das Ganze in einem Petrol gehalten, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und da steht halt dann drauf Grüne Veltliner Wachau, DRC und 13%. Sonst ist das der einzige Unterschied. Und da ist drauf das Bio-Logo und ein zweites Logo Bio-Garantie.
Genau, ja. Weil der Wein, also Kamptal DRC ist noch ein Wein in Umstellung auf biologisch. Mhm. Also wir übernehmen gerne auch Flächen, die konventionell bewirtschaftet wurden, was so ein bisschen auch unser Beitrag ist, auch Böden vielleicht wieder ein bisschen aufzuwerten, Weingärten auch wieder ein bisschen aufzuwerten. Und das Weingut, das wir in der Wachau übernommen haben, war Gott sei Dank schon biologisch geführt. Und daher auch der Wein auch schon biologisch zertifiziert.
Und was ist das jetzt? Die Wasserader oder Rebstock?
Auch
oder?
Das sozusagen eine open to interpretations. Okay. Also vor allem ging es mir auch ein bisschen um ein farbiges Element, weil Farbe einfach für mich sehr wichtig ist und Farbe auch für uns im Leben irgendwie, glaube ich, sehr wichtig ist. Und wir haben für das Kamptal eben die sozusagen eher Ockerfarben gewählt. Hat sich so ergeben, weil wir gedacht haben, ans Waldviertel und vor allem sehr, sehr verbunden, sehr erdverbunden, sehr viel Energie, die einen so ein bisschen erdet. Und Wachau, eben das Blau, so ein bisschen Leichtigkeit, natürlich auch stellvertretend für die Donau, die hier eine sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Genau.
zwei Regionen. Ist es für das Sortiment gut oder ist es überhaupt spannend?
Also ob es für das Sortiment so gut ist, weiß ich nicht. Oder ob das so eine tolle strategische Entscheidung war, weiß ich nicht. Es war nämlich eher eine Bauchentscheidung. Weil es natürlich das auch die Vermarktung ein wenig komplexer macht. Das muss man natürlich schon noch dazu sagen. Aber was mir extrem gefallen hat, waren einfach die großen Unterschiede. Also die Wachau, finde ich, hat für mich, mögen mir alle Wachauerinnen und Wachauer verzeihen, die es vielleicht anders sehen, aber etwas Mediterranes, es hat ein bisschen mehr Leichtigkeit. Es gibt natürlich einen sehr, auch mit dem Urgestein, einen recht dominanten Boden in unterschiedlicher Form. Auch da gibt es natürlich teilweise Weingärten auch mit Lösauflage, aber natürlich hat das Urgestein hat speziell in der Wachau eine besondere Bedeutung. Und auf der anderen Seite das Kammtal, das so ein bisschen diese Waldviertelenergie hat, dieses Erdende hat, eine ganz, ganz starke Energie hat, aber auch teilweise eine Weite und Offenheit und sehr viele unterschiedliche Böden auf einem sehr engen Raum. Also wir haben teilweise Weingärten, wo wir in einem Weingarten drei verschiedene Gesteinsformen haben, also oder Bodenformen haben, also sei es Schiefer, Granit, Lehmböden, Lössböden. Und wir haben das einfach extrem faszinierend gefunden. Und wir haben uns, muss ich auch sagen, natürlich in die Wachauer Marille verliebt. Für immer und ewig, weil es natürlich eine der coolsten Obstsorten ist, wie ich finde, in jeder Art und Weise, ob frisch oder verarbeitet.
Oder genau, als Marmelade, Soft, was auch genau. Immer, ja, stimmt. Jetzt hast du gesagt, ihr macht es quasi zu viert? Oder halt die Familie, na, wie groß auch immer die Familie ist.
Also meine Familie ist leider nur noch so eine kleine Rumpffamilie, aber ich habe zwei großartige Neffen, von denen einer jetzt eben auf die Gartenbauschule geht, in Schönbrunn, was ich natürlich sehr cool finde. Und die Familie von der Christine, also die Familie Rausch, eine ist, wo es sehr viele Menschen gibt, die Gott sei Dank alle auch mithelfen, obwohl sie selber sehr viel zu tun haben in ihrem Alltag, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Aber man muss es einfach so realistisch sagen, auch Weinbau ist eine Landwirtschaft und Obstbau ist eine Landwirtschaft. Und man kann heutzutage aus meiner Sicht eine Landwirtschaft jetzt in unserer Größe kaum betreiben, ohne dass die Familie all-in ist, sozusagen. Mhm. Weil natürlich, wir haben jetzt mittlerweile auch eine Mitarbeiterin seit kurzem, aber das bedeutet natürlich auch Kosten. Und gerade wenn man ein kleinerer Betrieb ist, muss man da natürlich auch sehr sorgsam und vorsichtig sein. Und da spielt die Familie einfach eine extrem wichtige Rolle.
Gibt es Reibereien immer wieder mal? Oder mein Vater sagt immer, er ist in der Kunst. Kunst einmal. Quasi, wenn ihn halt quasi jemand bittet, irgendwas zu machen, oder?
Ja, also von meiner Familie gesprochen, wir haben alle sehr viele unterschiedliche Qualitäten. Also meine Schwester, die auch hier auch beteiligt ist, jetzt auch an dem Kauf in der Wachau, ist sozusagen Psychologin und eine Menschenfischerin, jemand, der Menschen liebt und sofort mit Menschen irgendwie eine Beziehung aufbauen kann. Die aber jetzt vielleicht im strukturierten, pünktlichen Abarbeiten von Dingen einen anderen Zugang hat. Meine Eltern, muss ich fairerweise sagen, von denen habe ich sicher die feine Nase und auch den feinen Geschmackssinn geerbt. Also die Grundlage, glaube ich, auch für das, was wir hier machen. Aber wir lieben uns alle in der Unterschiedlichkeit, die wir haben. Und bei der Familie Rausch muss ich auch sagen, also das ist auch eine Familie mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Ich bin sehr dankbar, dass sie auch meine Defizite in der Kommunikation manchmal so liebevoll tolerieren und eigentlich von Anfang an, muss man sagen, Feuer und Flamme waren auch für unsere Mission.
Gut, jetzt darf ich wieder das Wort ergreifen und bitten darum, dass wir jetzt einen Unterschied auch im Glas schmecken dürfen.
So, jetzt schenke ich
euch. Ich den anderen sehr kräutrig, blumig, würzig gefunden. Das Breit hätte ich jetzt gar nicht so als Breit interpretiert, aber jetzt bin ich gespannt. Wenn es vorher breit war, dann wird das jetzt ein Fidschi-Pfeil.
Danke, okay, du da ganz gehört. Extrem, glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich finde natürlich, Wachauer Weine generell, wenn man die klassische Stilistik hernimmt, einfach sicher sehr elegant. Eben ich finde der Wein auch ein bisschen schmaler, eine sehr, sehr schöne Säure auch. Und eine gewisse Eleganz einfach.
Gemacht werden sie in Langenlois, also tut das der Keller oder
nein? Nein, auch wie gesagt, vielleicht für den Kellereinspektor, der hier zufällig zuhört. Wenn man einen Wein produziert, wo Wachau DAC draufsteht, also die Herkunftskennzeichnung garantiert ist, dann ist man verpflichtet, den auch wirklich in der Region zu vinifizieren. Also wir haben hier unseren Weinkeller, wo wir den Wein noch verarbeiten. Auch hier füllen, auch das ist so vorgeschrieben. Und im Kamptal oder in Langenlois, in dem Weinkeller, verarbeitet man natürlich die Kamptaler Weine, aber auch Weine von unserer zweiten Linie, die nennen wir die Sorten Rebellen, wo es weniger ums Terroir geht, sondern wo es mehr darum geht, dass wir uns mit unterschiedlichen Rebsorten ein bisschen spielen, mit Macharten spielen, wo auch Jahrgänge sehr unterschiedlich sein dürfen. Und die verarbeiten wir auch in Langenlois, weil der Keller größer ist, ein bisschen einfacher zu arbeiten ist. Aber überall, wo Wachau DAC draufsteht, kommt auch aus der Wachau.
Jetzt verstehe ich, warum du vorher breiter gesagt hast.
Ja.
Geradliniger, mineralischer, kühler.
Mhm. Auf jeden Fall kühler ist mir aufgefallen, ja.
Saftiger, ein bisschen mehr. Hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Also ich finde eine sehr schöne Länge einfach. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr Länge auch aus der Kamptaler Wein. Und ich finde halt die, also auch in der Säure ist ein bisschen höher. Mhm. Und alle unsere Weine, eigentlich auch im Kamptal, haben heuer biologischen Säureabbau gemacht. Und ich finde einfach, ja, also ein bisschen eine höhere Säure, das bringt das Jahr 25 mit sich, weil wir zum Glück einen sehr kühlen Juli hatten. Aber ich finde in dem Wein einfach wunderschön eingebunden. Und ja, macht Spaß. Also das ist vielleicht auch etwas, sollte das irgendwann mal eine Frage von dir sein, liebe Conny? Aber was unsere Weine auszeichnet, ist natürlich schon ein schöner Trinkfluss. Also wir wollen schon Weine produzieren, die komplex sind, ja, die vielleicht auch ein bisschen vielschichtiger sind, aber sie sollen nicht kompliziert sein und sie sollen alle auch einen schönen Trinkfluss haben und einfach auch Spaß machen. Also wir freuen uns, wenn wir sehr versierte Genießerinnen und Genießer haben, die sich sehr gut auskennen bei Wein, es ist bei uns keine Voraussetzung, im Gegenteil, sondern wenn jemand sagt, er trinkt bei uns einen Wein und er schmeckt ihm einfach gut, er kann gar nicht sagen oder sie kann nicht sagen, warum, dann ist er oder sie auch bei uns mehr als willkommen.
Erzähl uns ein bisschen was über den biodynamischen und nachhaltigen Zugang in der Arbeit im Weingarten. Wie schaut das bei euch aus?
Also unser Grundziel ist einfach, die Traube und ehrlicherweise auch die Marille, wenn man so will, möglichst unverfälscht ins Glas zu bringen. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir im Weingarten möglichst wenig mit Pflanzenschutz zu arbeiten. Fairerweise muss man auch sagen, aber auch bei Demeter, für falschen und echten Mehltau brauchen wir auch Pflanzenschutz, weil ansonsten hätten wir auch derzeit keinen Ertrag. Eine der Pflanzenschutzmittel, die wir verwenden, ist auch Kupfer. Auch das muss man immer sehr offen sagen. Wir versuchen, den Kupfereintrag zu reduzieren, indem wir auch mit neuen Rebsorten, sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, arbeiten. Also das ist eben auch unser Beitrag auch zur Weiterentwicklung auch der biologischen Landwirtschaft oder biodynamischen Landwirtschaft. Wir düngen kaum, also wir arbeiten sehr viel mit Zwischenbegrünung. Wir haben aber jetzt auch begonnen, selber zu kompostieren. Also wir haben vom lieben Freund Matthias Penner aus Mühldorf einen Bio-Rinderkompost bekommen, wo wir versuchen, zumindest alle paar Jahre auch die Weingärten zu düngen. Aber wir arbeiten natürlich, so wie viele andere, auch eben nicht mit erdölbasierten Düngemitteln. Und wenn es dann soweit ist, machen wir Handlese. Das heißt, die ganze Familie ist aufgerufen oder Freunde, Verwandte oder Interessierte übrigens, die auch gern vorbeischauen wollen, mit uns gemeinsam Wein zu lesen. Und im Keller ist dann eigentlich Minimalintervention, das heißt, die Trauben werden, also unterschiedliche Verfahren, entweder Maische vergoren auf den Schalen oder eben einfach gepresst. Der Most wird dann nur behandelt mit Tonerde, weil wir glauben, dass das hilft, die Umweltgifte ein bisschen zu filtern und auch die Histamine zu senken, wandert dann eigentlich in den Tank, macht eine Spontanvergärung, also beginnt selber zu gären. Wir arbeiten nicht mit Reinzuchthäfen, so wie viele andere Demeter-Winzer oder auch biologische Winzer auch. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen gekühlt oder erhitzt, je nachdem, also gekühlt, wenn der Gärverlauf, wenn es zu rasch, zu heiß wird, gekühlt, erwärmt, wenn die Gärung ein bisschen stockt, aber das war's. Danach werden die Weine entweder ins Holzfass umgefüllt, wo sie teilweise gar nicht geschwefelt werden oder nur sehr minimal geschwefelt werden. Und dann werden sie in die Flasche gefüllt und dort auch je nach Linie eben entweder auch gar nicht mehr geschwefelt oder eben nur in einem geringen Ausmaß geschwefelt. Je nach Linie, also bei Sorten Rebellen schauen wir, dass wir den Schwefelgehalt möglichst niedrig halten. Aber auch nicht alles zertifiziert Naturwein, muss ich auch dazu sagen. Und beim Sortenadel schauen wir schon, dass wir die Weine recht stabil halten, weil das meistens auch die sind, die dann in den Export gehen oder die ein bisschen unterwegs sind.
Mhm, dass nichts passiert.
Genau. Wir haben vor kurzem Weinproben nach Indien geschickt und die sind dann in Abu Dhabi hängen geblieben und haben festgestellt, dass sie dort am Flughafen bei 35 Grad gelagert wurden. Und das kann mit einem Wein schon sehr viel machen. Ja.
Jetzt erzähl quasi, also nicht in Umstellung, aber ihr seid jetzt auf dem Weg zur Demeter-Zertifizierung. Wie war das wichtig, quasi dieses, dass ihr bei der Gruppe Demeter dabei seid, oder wie kommt es zu dem?
Es gibt ein paar Prinzipien, die mir einfach extrem gefallen haben. Das eine ist das Prinzip der Kooperation, also dass man versucht, wirklich Wissen auch über die Weiterentwicklung der Landwirtschaft zu teilen, dass es Gruppen gibt, wo man sich regelmäßig austauscht, noch stärker, finde ich, als in der biologischen Landwirtschaft. Dann natürlich auch der Grundgedanke, dass man sagt, man versucht möglichst viel im Hofkreislauf abzubilden, das heißt, man versucht möglichst wenig von außen zuzuführen und wieder wegzuführen, heißt, dass man versucht, die Düngemittel zum Beispiel möglichst selbst zu produzieren, was bei uns leider noch nicht der Fall ist, weil wir noch keine Tiere haben.
Schafe für die Marillenbäume.
Ja, ist ein Projekt, ja. Ein Projekt wahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber wo wir auch versuchen, eben mit den Präparaten, also wenn man so will, mit der Homöopathie für die Pflanze, eben auch selber Pflanzenstärkungsmittel oder Pflanzenschutzmittel herzustellen. Und überhaupt versuchen, einfach Bio noch einmal konsequenter zu denken. Wie verpacken wir Dinge? Wie können wir auch CO2-Verbrauch bei Traktorfahrten senken und all diese Dinge. Und das Dritte, was mir einfach auch extrem gefallen hat, ist eben, dass man wirklich versucht, einfach ein Produkt möglichst unverfälscht ins Glas oder in die Flasche zu bringen. Dieser Grundgedanke, dass eigentlich all das, was notwendig ist, um ein gutes Produkt zu machen, in der Frucht oder in der Traube eigentlich schon da ist. Ja, jetzt sehr romantisch natürlich beschrieben, aber das ist, waren sicher die Dinge, die mir sehr gefallen haben. Und eben dieses grundsätzliche, das Bio noch einmal konsequenter zu denken. Ja, genau.
Hast du das 2000. Also die Jahreszahl war es jetzt gerade, aber wie du gesagt hast, vor 10 Jahren ungefähr, glaube ich, war das, wo du gesagt hast, da ist dieser Gedanke noch stärker gekommen, dass du das alles machen willst. War das dann schon immer klar mit dieser Biodynamie oder hat sich in dem Lebensprozess quasi was geändert, der gesagt hat, na, du willst noch mehr oder ihr wollt noch mehr?
Nein, also was immer schon stark war, also ich bin ein Mensch, ich glaube eben an die Zusammenhänge, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was im Kosmos passiert, was da oben passiert und was bei uns passiert, und ich glaube auch an eine gewisse Feinstofflichkeit, die man jetzt mehr oder weniger wissenschaftlich begründen kann oder will, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die ganze Quantenphysik und so weiter denke. Aber einfach der Grundgedanke, dass die Dinge mehr zusammenhängen oft, als wir Menschen glauben, und dass es einfach diese Zusammenhänge gibt. Und mich hat immer interessiert, mit diesen Zusammenhängen einfach zu arbeiten und zu schauen, was es macht, wenn man da versucht, eben das möglichst gut in Einklang zu bringen. Also diese Grundglaube an dieses... dass es mehr gibt als das, was man anfassen kann oder was man irgendwie auf den ersten Blick sieht. Das war immer schon da in mein ganzes Leben. Und daher war eigentlich die Entscheidung für die biologische Landwirtschaft und auch für Demeter die logische Konsequenz. Mhm. Oder Herzenskonsequenz, logische Konsequenz klingt zu kopfig.
Wie schaut es in eurem Sortiment aus? Was habt ihr da für Weine? Ich habe mir recherchiert, dass es da besondere Namen gibt. Was findet man da?
Wir haben zwei Weinlinien. Die eine Weinlinie nennen wir eben den Sortenadel. Zwei Vertreter davon trinken wir gerade, wo es uns eben wirklich darum geht, vor allem das Terroir herauszuarbeiten, den Boden herauszuarbeiten, wo es schon auch jedes Jahr Ähnlichkeiten geben sollte, was die Böden betrifft, natürlich nicht, was Säure betrifft, was Dinge betrifft, die halt vom Wetter natürlich beeinflusst werden. Diese Unterschiede sollen natürlich auch dabei sein. Und dann haben wir eben die zweite Weinlinie, die nennen wir die Sorten Rebellen, wo wir eben auch mit neuen Rebsorten arbeiten, sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, eher unbekannteren Rebsorten, die wir teilweise Maische vergären oder lange Maischestandzeiten haben, als Naturwein ausbauen, meistens unfiltriert in die Flasche füllen. Und weil natürlich viele dieser Rebsorten nicht so bekannt sind oder auch nicht so eine starke Marke sind, wie zum Beispiel der grüne Veltliner oder der frührote Veltliner, den wir uns übrigens seit kurzem sehr verliebt haben, haben wir eben Namen gewählt, die wir sehr schön gefunden haben, wie zum Beispiel Abendrot für unseren Souvenir Gris, so heißt die neue Rebsorte.
Wie ist zu den Bibis gekommen? Auch der Gedanke eben Zukunft
Der Grundgedanke Klima. War der, dass wir eben gesagt haben, in der biologischen Landwirtschaft, also vor allem bei Obst und Weinbau, ist die große Achillesferse, die auch oft kritisiert wird, also muss sagen, zu Recht kritisiert wird, dass wir natürlich sehr, also eigentlich auf Kupfer angewiesen sind als Spritzmittel, speziell gegen Schorf im Obstbau oder zum Beispiel eben falscher Mehltau im Weinbau, wo es leider noch keine Alternative gibt, obwohl da auch sehr intensiv geforscht wird. Jetzt kann man natürlich den Kupfereintrag reduzieren, man kann mit verschiedenen Methoden schauen, dass man überhaupt weniger Spritzen fahren muss. All das machen wir natürlich, aber nichtsdestotrotz bleibt es noch ein relevantes Mittel. Und deshalb haben wir gesagt, um diesen Gesamtkupferverbrauch auch bei uns im Betrieb zu senken, arbeiten wir mit neuen Rebsorten. Kann das nur gegenüberstellen. Wir haben letztes Jahr Weingärten gehabt, Grüner Veltliner, wo wir 10-mal Spritzen gefahren sind. Muss man natürlich dazu sagen, heißt Bodenverdichtung, heißt auch Dieselverbrauch, CO2-Verbrauch. Und man sagt, man sollte auch die neuen Rebsorten eigentlich 2-mal spritzen. Das war aber letztes Jahr auch nicht notwendig. Das heißt, wir haben mehrere Rebsorten gehabt, neue Rebsorten, die wir gar nicht gespritzt haben. Das heißt, wo wir eine ganze Saison lang eigentlich nicht kein einziges Mal spritzen gefahren sind. Und das ist natürlich toll. Das wichtigste Kriterium ist aber, und nachdem haben wir sie auch ausgewählt, dass sie einfach die Möglichkeit für neue Geschmackserlebnisse bieten. Es sind einfach coole Rebsorten, die irgendwie neue Spielereien zulassen. Auch vielleicht den einen oder anderen Kunden oder die Kunden verzaubern mit einem neuen Erlebnis oder einer Inspiration. Das ist eigentlich das fast noch wichtigere Argument.
Du hast die Marille erwähnt. Darf ich nur kurz fragen, was für Produkte ihr da daraus macht?
Also wir verarbeiten alles an der Marille. Das Einzige, was wir noch nicht geschafft haben, ist, die Kerne zu verarbeiten. Aber auch das wird noch kommen, weil es gibt ja tolle Unternehmen, die aus Marillenkernen veganen Camembert machen zum Beispiel.
Wirklich?
Ja. Das Einzige, was dazu notwendig ist, dass man die Kerne relativ rasch kühlt, damit sie nicht oxidieren, sagt man. Und das schaffen wir noch nicht. Aber ansonsten wird alles verarbeitet. Das heißt, wir verkaufen sie frisch. Wir machen daraus Marmelade, wir machen daraus Nektar, wir machen daraus Edelbrand. Wir haben uns einen sehr tollen Tiroler Kupfer-Brennkessel geleistet, brennen auch selbst. Das heißt, ja, egal in welcher Form, ob am Baum, ob am Boden, ob schon reif oder überreif, keine Marille wird vergeudet.
Wie kommst du zu den Namen Sonnenkind, Abendrot, Mauerwerk?
Ehrlicherweise, diese Dinge passieren irgendwie immer im Gehen. Ich habe ein Hirn, das ich eigentlich nicht wirklich abschalten kann. Höchstens beim Schlaf, das ist der einzige Zeitpunkt. Und einfach immer wieder Gedanken gewälzt werden und wir dann im Auto unterwegs sind und sagen, wir bräuchten jetzt eigentlich für diesen Wein noch einen Namen und dann überlegen wir, was sind so Dinge, die uns wichtig sind, wie ist vielleicht die Rebsorte, also wir haben eine Rebsorte, die heißt Muscaris, eine Weiterkreuzung von Muscatella, auch eine Piwi-Rebsorte und die ist sehr wüchsig. Mhm. Also die, wenn man die auf einem sehr satten Untergrund hat oder einen sehr reichen, nährstoffreichen Untergrund, dann wächst die quasi ohne Ende. Und haben wir irgendwie gesagt, okay, das ist unsere Lichtgestalt, weil irgendwie so der Wein eigentlich auch immer so gedacht war, dass er möglichst rasch wächst, möglichst rasch nach oben wächst, um die Blätterdächer zu füllen. Und Sonnenkind war einfach in einem Weingarten, der eigentlich ein leichter Nordhang ist, aber trotzdem dort die Trauben so wunderschön reif werden von dieser Rebsorte Donau-Veltliner, ist in dem Fall. Also es ergibt sich immer irgendwie mit der Lage, mit dem Standort, mit dem Weingarten und einfach auch Begriffen, wo wir irgendwie einen Bezug haben. Genau. Edelmann vielleicht noch, das ist der Name von unserem Rotwein. Wir haben immer wieder Praktikanten aus Frankreich. Und am liebsten hätten wir den Rotwein quasi in Anerkennung an unsere Praktikanten der Franzose getauft. Mhm. Aber das wäre natürlich eine irreführende Herkunftsbezeichnung.
Ja, und das.
Ja. Und irgendwie sind wir dann zum Beispiel da beim Edelmann gelandet.
Ja. Okay. Lustig. Was ist das für Rotweinsorte?
Das ist auch eine neue Rebsorte. Das ist ein Cabernet Cortis, heißt die Rebsorte. Weiterkreuzung vom Cabernet Sauvignon. Ich finde eine der coolsten neuen Weiterkreuzungen, wenn es um Rotweine geht. Und nehme ich auch von der Stilistik so, wie man jetzt immer mehr auch Rotwein trinkt, das heißt eben nicht ganz so alkohollastig, ein bisschen frischer, ein bisschen höhere Säure, wenn man so will, von der Qualitäten so ein bisschen Pinot Noir-artig und ein sehr, sehr cooler Rotwein. Mhm. Also ich würde euch gerne jetzt das Etikett zeigen, aber dazu müsste ich aufstehen und dann hätten wir eine sehr lange Pause wahrscheinlich beim Interview.
Du bist vorher in den Raum gekommen und hast gesagt, du kommst gerade quasi von der Baustelle. Sehr viel wird selbst gemacht. Ihr habt ja da in Rossatz das Landgut mehr oder minder jetzt erweitert. Wird eine Kosterei geben, ein Weinatelier. Erzähl uns ein bisschen von den Projekten.
Also wir haben uns ja schwer verliebt in diese Donauseite, auch der Wachau. Also wenn man flussabwärts schaut, die rechte Uferseite. Auch wenn wir glauben, dass es hier sehr viele andere coole Winzer gibt, die sehr tolle Produkte produzieren, weil wir hier teilweise auch noch recht kühle Nächte haben, teilweise Lagen haben, die eben nicht so sonnenexponiert sind und, glaube ich, auch für den Klimawandel auch noch länger in der Lage sein werden, coole, komplexere Weine hervorzubringen. Und das würde man natürlich gerne ausstellen. Also das tun wir hier am Genussgut mit unserem großartigen Pächter, dem Oliver, der hier verschiedene Weine, also unsere Weine, aber auch viele Weine von Kolleginnen und Kollegen anbietet. Und gegenüber renovieren wir gerade einen Shop, wo wir eben auch unsere Produkte anbieten, auch Verkostungen machen wollen.
Der Menschen schon offen ist, wenn wir die Folge ausstrahlen.
Der, richtig, der, genau, der dann hoffentlich, genau, der dann hoffentlich fertig ist, genau. Sollte eigentlich schon längst fertig sein, so wie es immer ist bei Baustellen. Und wo wir aber auch eben andere Produzentinnen und Produzenten aus der Region featuren wollen und vorstellen wollen. Unter anderem wissen noch viel zu wenige Menschen, finde ich, dass wir in Mühldorf, das ist oberhalb von Spitz, einen ganz tollen Bio-Wagerind- und Bio-Turopolia-Produzenten haben. Oder dass wir mit der Nikolai, die einzige Demeter-zertifizierte Kosmetikmarke hier haben aus Mautern. Auch die wird bei uns zum Beispiel im Shop erhältlich sein. Mhm. Also vieles zum Ausprobieren und hoffentlich auch vieles für eine schöne Inspiration.
Ich freue mich dann auf die Eröffnung.
die dann hoffentlich bald stattfinden wird.
Wie sind da die Pläne für so Fixpunkte im Jahr, Veranstaltungen? Habt ihr da schon einige Pläne? Gibt schon was?
Wir haben, Christina, meine Lebensgefährtin, wird hoffentlich nicht böse sein, wenn ich jetzt ein Falsches sage. Ich glaube, es ist der 26. Juni. Starten wir bei Kultur bei Winzerinnen und Winzern, eine tolle Initiative, die eigentlich über den ganzen Sommer geht, wo auch unterstützt vom Land Niederösterreich unterschiedliche Künstler bei Winzerinnen und Winzern auftreten. Wir haben die Ehre, dass bei uns die Eröffnung stattfinden wird mit der Band Federspiel. Wir werden uns natürlich aber auch beim Weinfrühling sehr stark beteiligen. Wir werden immer wieder kleine Verkostungen haben, auch Veranstaltungen haben. Wir werden auch gemeinsam mit Oliver immer verschiedene Pop-Ups haben. Vor kurzem waren wir auch Teil des Wachauer Gourmet Festivals, wo das Rosi hier im Genussgut gekocht hat. Also wir lieben Kooperationen, wir lieben Veranstaltungen. Wir sind seit kurzem Slow Food Mitglied. Auch das ist jetzt neu. Da haben wir auch schon einiges vor, auch da vielleicht einen regionalen Markt einmal auch zu organisieren. Also an Ideen mangelt es nicht, aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Shop fertig renovieren.
Die Zeit geht aus. Was denkst du, ist Wein oder sage jetzt mal auch eure Produkte, die gekauft werden, kaufen die Leute das aus der Emotion, aus dem Gefühl, aus der Erfahrung?
Ich glaube, aus ganz vielen unterschiedlichen Motiven, und es sind aus meiner Sicht irgendwie alle herzlich willkommen, weil es gibt natürlich Menschen, die schon ein gutes Bild haben von der Wachau, eine gewisse Stilistik erwarten, die unseren Wein kaufen. Es gibt Menschen, die ein Etikett anschauen und sagen, hey, das Etikett ist wunderschön, ich würde gerne diesen Wein probieren. Auch das ist okay, wir kooperieren auch mit vielen Künstlerinnen und Künstlern für das ein oder andere Etikett. Es gibt Menschen, die sagen, sie wollen was Neues ausprobieren und dann sozusagen unsere Sorten Rebellen einmal kosten und genießen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Motive. Es gibt vielleicht oder hoffentlich auch Menschen, die uns mögen oder die Art und Weise, wie wir Wein machen mögen. Auch das soll es geben. Auch das ist natürlich schön. Ich glaube, es gibt ganz viele tolle Winzerinnen und Winzer in Österreich, auch im Bio-Bereich, die auf ganz hohem Niveau produzieren. Also es ist sicher ein Markt, wo es ganz viele tolle Menschen gibt, und daher glaube ich schon, dass natürlich in vielen Fällen auch die persönliche Beziehung entscheidet. Und ich glaube, da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, indem wir Orte schaffen, wo man gut zusammenkommen kann, aber indem wir selbst auch viel unterwegs sind, sei es auf Märkten, sei es auf Veranstaltungen, eben um mit Menschen in Beziehung kommen zu können. Mhm. Weil ich schon glaube, dass das natürlich immer wichtig für den Weinverkauf, aber ich glaube, gerade in einer Phase, wo es ein bisschen schwieriger ist oder wo man das Glück haben, auch viele tolle Produzentinnen und Produzenten zu haben, ist vielleicht die Sympathie im einen oder anderen Fall durchaus auch ausschlaggebend.
Weil der Mensch zählt hinter dem Produkt.
Genau, nämlich der das produziert und der das trinkt. Ja. Genau. Oder dies trinkt, ja.
Jetzt bist du quasi im Aufbau oder im Fertigwerden deiner Vision, aber vielleicht verrätst du uns ja noch die nächsten Schritte, die da so sind.
Zur Weltherrschaft! ich glaube, der nächste Schritt ist wirklich, dass wir drüben unseren Shop etablieren, also einen regionalen, wenn man so will, Hofladen. Der Name wird dann Kosterei sein, weil man eben viele Dinge dort auch kosten kann. Und das werden wir schon dieses Jahr auch uns genau anschauen und da wirklich viel Zeit und Energie hineinstecken, auch welche anderen Produzentinnen und Produzenten wir dort anbieten. Ein Zukunftsgedanke ist natürlich schon, aber dazu müssen wir jetzt einmal schauen, dass wir unseren jetzigen Kreditgeber gut betreuen und gut zufriedenstellen, dass wir eventuell dann auch einmal Winzerzimmer anbieten, weil natürlich gerade auf dieser Seite der Wachau sicher auch noch viel Potenzial gibt für Übernachtungsmöglichkeiten. Weil viele Menschen, auch gerade aus Wien natürlich, zu uns kommen und sagen, wo können wir hier schlafen, wo können wir übernachten, wenn wir Wein verkosten wollen. Also das ist sicher auch ein Zukunftsplan. Was wir sicher nicht wollen, ist jetzt an Fläche wachsen. Also im Gegenteil, wir wollten eigentlich nicht größer werden als 12 Hektar. Jetzt haben wir 13. Deshalb verkaufen wir jetzt gerade einen Hektar in Langenlois. Also das glaube ich nicht. Also wenn wir etwas skalieren wollen, dann ist es die Lebensfreude unserer Kunden und ehrlicherweise auch unsere eigene Lebensfreude. Und jetzt im Aufbau haben wir schon alle sehr viel Zeit und Energie investiert. Und deshalb glaube ich, ist es dann auch mal gut, wenn die Dinge laufen, dass man ja das auch wieder genießen kann, was man eigentlich hier hat. Ja.
Wenn man schon Werbung nach außen werfen darf, dann ist es so, im Vorgespräch habe ich gehört, es ist recht schwierig, in der Wachau sonntags Wein zu bekommen.
Danke für diese Werbeeinschaltung oder für diesen Hinweis. ja, also das ist natürlich schon etwas, wo wir hoffen, einen Beitrag leisten zu können. Unser Shop wird offen sein Freitag, Samstag, Sonntag. Also fast parallel zum Genussgut. Das Genussgut hat auch am Donnerstag offen, aber wir werden schauen, dass wir uns jetzt derweil einmal, wenn wir es als Familie bespielen, Freitag, Samstag, Sonntag offen haben. Das heißt, jeder, der gerne am Sonntag noch eine Flasche mit nach Hause nehmen möchte, nach Wien, nach Linz, wohin auch immer in Österreich, der ist bei uns herzlich willkommen. Und wir freuen uns, wenn er ein schönes Stück aus der Wachau oder auch aus dem Kamptal mit nach Hause nimmt.
Eine freche Frage. Wo fühlst du dich mehr zu Hause, hier in der Wachau oder im Kamptal?
Diese Frage könnte mir große Probleme
die werde ich nicht bringen.
Genau, verweigere die Aussage. Nein, ich glaube, es ist wirklich ganz ehrlich beantwortet, eigentlich auch auf Tagesverfassung. Ich finde, wie gesagt, hier dieses Mediterrane, dieses leichte, wunderschöne in der Wachau. Ich finde es aber manchmal speziell auch im Winter in Langenlois extrem schön, weil es diese, auch diese Waldviertel-Energie hat, auch teilweise diese Weite hat. Also wir haben jetzt einmal als Kompromiss den Wohnort Krems gewählt. Mal schauen, wie sich das noch entwickelt. Also genau dazwischen, genau im Leo sozusagen. Aber es sind beide Regionen extrem faszinierend und wunderschön.
Welche Richtung sollte sich deiner Meinung nach der Weinbau in Österreich verändern?
Also ich will niemanden Ratschläge geben. Es gibt viele Winzerfamilien, die seit Generationen Weinbau betreiben, die viel mehr Know-how haben und auch schon viel länger am Markt sind als wir. Daher werde ich mir das nicht anmaßen. Ich kann nur sagen, was ich merke, was bei uns funktioniert und was uns Kunden erzählen und vor allem auch jüngere Kundinnen und Kunden erzählen, dass Weingenuss vielleicht wieder ein bisschen unkomplizierter wird, dass man nicht das Gefühl hat, man muss ein Seminar besuchen, um nicht peinlich aufzufallen bei einer Weinverkostung. Dass ein Produkt einfach auch schmecken darf, auch wenn man danach nicht sagen kann, ob es jetzt nach Melone, Apfel, Zitrus, weiß Gott was, riecht oder schmeckt. Dass generell guter Wein, gute Küche leistbar ist und bleibt, vor allem auch für jüngere Menschen. Dass man da auch einen Einstieg schafft, dass auch Menschen, die vielleicht eben nicht so viel Budget haben, weiterhin gute Dinge genießen können. Also das ist auch das, was wir versuchen. Wir haben eine Preisbandbreite, die beginnt bei 10 Euro. Gibt sicher auch noch günstigeren Wein, aber das ist das, was wir sozusagen jetzt für uns auch als fair empfinden, auch aus der Arbeit, die wir haben als biologische Produzenten. Und genau, aber uns ist immer wichtig, dass das sozusagen bleibt, dass wir in dieser Bandbreite eben dann jetzt bis 20 Euro, und das darf in Zukunft durchaus der ein oder andere Wein vielleicht auch noch teurer werden an der Spitze, aber wir wollen eigentlich immer ein nahbares und auch für zum möglichst viele Menschen leistbares Weingut bleiben, weil ich finde, jeder und jede hat das Recht, guten Wein zu trinken und auch gut zu speisen.
Sehr philosophischer Ansatz zum Schluss. Und ich darf dich jetzt in das kleine Verhör entlassen und ziehe mich zurück und koste den Wein noch weiter.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Chucrut, das ist eine französische Wurst, die aus Innereien gemacht wird. Und ich habe das einmal serviert bekommen, aufgeschnitten. Und für mich hat es so gerochen, wie ich mir vorstelle, dass ein Darm von innen riecht. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die das genießen, ich respektiere das auch, ich würde es nie wieder bestellen.
Mhm. Ich verstehe. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Gibt so viele. Ich kann nur sagen, der letzte war auf einer Bio-Weinmesse jetzt in Montpellier im Jänner, wo ich einen unfassbar guten biodynamischen Chardonnay aus dem Burgund gekostet habe. Der mich sehr verzaubert hat.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich, in Australien, wo ich einmal auf Urlaub war, in der Ukraine eigentlich, wo ich eine Ausbildung machen durfte in Kiew und mich dann aus irgendeinem Grund mit Krimsekt betrunken habe. Das ist so ein schwerst geschwefelter, süßer Sekt eben aus der Krim-Region und dann gefühlt 6 Tage Kopfweh hatte.
Okay, trinkt Krimsekt und frisst Kaviar.
Ja, also kann ich niemandem empfehlen, bitte, bitte, wenn ihr euch betrinkt. Zum Genießen, Krimsekt sicher auch total toll, aber bitte betrinkt euch nicht.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte.
Ja, wir haben zwar pilzwiderstandsfähige Rebsorten, aber ich bin schwer verliebt in die pilzanfälligste Rebsorte. Das wäre in dem Fall Pinot Noir.
Mhm. Mein perfektes Katerfrühstück
würde ich mit meiner Lebensgefährtin, mit der lieben Christina verbringen.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Das ist auch so, gibt es auch sehr viele. Also prinzipiell immer extrem gerne mit meinen Eltern, weil das wirklich großartige Persönlichkeiten sind, die auch immer sehr unterstützsam. Aber wenn es Berühmtheiten sein sollen, gerne Jane Goodall oder Michelle Obama, weil ich glaube, dass das mit ihr extrem lustig sein könnte.
Mhm. Haben wir noch nicht gehabt,
haben wir noch nicht gehabt,
ja. Die erste Person hat, kenne ich jetzt, glaube ich, gar nicht, was du gesagt hast.
Jane Goodall, das ist diejenige, die sich um den Schutz der Schimpansen so verdient gemacht hat. Oder generell, genau, Verhaltensforscherin und generell aber dann auch für den Schutz bedrohter Tierarten. Und eine sehr inspirierende Frau. Also ich habe leider nur Vorträge von ihr gehört, aber habe sie nie persönlich getroffen.
Ich glaube, Anfang des Jahres verstorben.
Oder? Richtig, letztes Jahr verstorben.
Letztes Jahr, genau. Ende des Jahres verstorben.
Im September, glaube ich.
Mein peinlichster Restaurantmoment
war, als ich sehr jung war, wenig Geld hatte und wir uns trotzdem einmal einen Besuch in einem gehobenen Restaurant geleistet hatten, um das auszuprobieren. Und mir dann die Karte angeschaut habe und festgestellt habe, eines der günstigsten Gerichte ist Spaghetti mit Trüffel. Mhm. Und dann der Herr kam, also der Servicemitarbeiter kam und das serviert hat und dann angefangen hat, Trüffel zu hobeln. Und ich habe mir gedacht, wow, Wahnsinn, was man um den Preis alles bekommen kann. Echt großartig. Und dann am Ende aber die Rechnung kam und er natürlich nach Gramm abgerechnet hat. Und das dann so viel war, dass wir es beide nicht bezahlen konnten und ich dort eine Sicherheit hinterlegen musste, meinen Führerschein, sehr peinlicher Moment, und dann wiederkommen musste, um meinen Führerschein auszulösen. Ja.
Ich glaube, heutzutage wäre das ein Fall für einen Anwalt oder so, weil da müsste sicher irgendwo drin stehen in der Karte.
Ja, aber es wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass es eine Linke gewesen ist, sondern es kann durchaus so gewesen sein, dass ich nicht genau gelesen habe. Und wie gesagt, ich war damals, was Fine Dining betrifft, noch sehr, sehr, sehr grün hinter den Ohren.
Ich glaube, ich darf auch nicht Stopp sagen. Also. Wieder was gelernt. Mhm. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ja, es tut mir total leid, aber auch zum Leidwesen meiner Familie, meiner Lebensgefährtin, aber ich esse Schnitzel extrem gerne mit Ketchup. Es tut mir wirklich leid, aber es ist so.
Wenn ich Schnitzel essen würde, würde ich auch mit Ketchup essen.
Das ist total nett, ich danke dir für deine Solidarität. Mhm.
Gut, du hast Chicken Nuggets mit Kaltschale gegessen, also von dem her...
Du meinst, ich bin
Kapanose
oder was? Also wir sind jetzt zu dritt am Tisch und wir essen schon zu zweit. Das ist
die Frage. Ich bin draußen.
Na, Preiselbeeren geht gar nicht. Also man kann Preiselbeeren, ich zum Beispiel, das ist vielleicht auch so ein weißer Spritzer mit Preiselbeeren drinnen. Das ist vielleicht eine Sünde, schmeckt sehr gut. Da mag ich Preiselbeeren drinnen.
Okay.
Aber Schnitzel, als ich noch Fleisch gegessen hatte und Schnitzel gegessen habe, war ich immer sehr unglücklich, weil ich da Preiselbeeren dazu gekriegt habe.
Na, für mich ist es immer nur der schlechtere Ersatz fürs Ketchup. Mhm. Ja, es tut mir sehr leid.
Ist gut. Es ist so. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Wir haben gerade einen recht verwilderten Chardonnay-Weingarten übernommen letztes Jahr, wo wir heuer wahrscheinlich den ersten Ertrag haben werden, in Langenlois, in der Rieder Schenkenbichl. Und ich könnte mir vorstellen, dass der in 10 Jahren extrem cool wird. Ja, genau. Da wäre ich dann sehr gespannt. Nein, ich glaube, der wird Teil der Sortenadellinie. Das heißt, er wird einen sehr technischen Namen haben. Okay.
Kein Wilderer oder so.
Nein, aber danke für die Inspiration. Schauen wir mal. Ja. Aber weil uns da, glaube ich, da auch der Boden sehr, sehr wichtig ist. Aber schauen wir mal, wie sich der Wein entwickelt. Also oft entscheidet der Wein für uns.
Meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Also passend würde natürlich vom Namen her Abendrot, aber was, glaube ich, sehr schön ist und ich glaube auch an Wiedergeburt, wäre, glaube ich, ein schönes Glas von unserer alkoholfreien Alternative, die heißt nämlich Lebenslust.
Das haben wir gar nicht so angesprochen gehabt. Also das es gibt doch alkoholfreie Weinberge. Ja.
Es gibt, also der Wein noch nicht entalkoholisiert, aber es gibt sozusagen Alternativprodukte der Lebenslust auf Basis von Traubensaft.
Mhm. Ja, auch eine Alternative. In diesem Sinn, Prost Mahlzeit, danke für das nette Gespräch.
Prost. Vielen Dank für die Einladung.
Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.